der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung, ist Wirtschaftsverband von 13 Branchenverbänden. Aktuell ist die Stimmungslage doch sehr eingetrübt. Der Erfolg kommt dann, wenn es authentisch ist und wenn Unternehmer sich auch nach vorne stellen, Videos machen, Botschaften bringen und Teil der Kampagne werden. Die Mitglieder sind sehr froh und dankbar dafür, dass wir als Verband lauter geworden sind.
Einer für alle. Ein Rheinland Relations Podcast rund um das Thema Verbandskommunikation. In Kooperation mit dem Media V Award.
Herzlich willkommen bei unserem heute zum ersten Mal stattfindenden Videopodcast von Einer für alle. Heute begrüße ich bei mir Christian Fiedmeier. Herr Fiedmeier ist Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung. Hallo, Herr Fiedmeier.
Hallo, Herr Windeck.
Herr Fiedmeier, wir kennen uns jetzt seit rund 8 Monaten. Das vielleicht als Disclaimer vorweg. Unsere Agentur unterstützt Ihren Verband und die teilnehmenden Verbände in der Öffentlichkeitsarbeit. Was macht denn der WSM und was sind die Hauptaufgaben des Verbandes?
Ja, der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung ist Wirtschaftsverband von 13 Branchenverbänden und diese Branchen beschäftigen sich alle mit der Verarbeitung von vorwiegend Stahl, aber auch Aluminium über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen hinweg zu Produkten für oder Zulieferprodukten für die großen Abnehmerindustrien des Automobilbaus, des Maschinenbaus, der Elektroindustrie und so weiter. Wir vertreten die Interessen dieser Branchen, zuvorderst erstmal im politischen Berlin, aber auch in Brüssel.
Herr Fiedmeier, die rund 5000 Unternehmen in der Branche beschäftigen ja rund 500.000 Menschen. Wie ist denn die Stimmungslage in der Branche?
Ja, aktuell ist die Stimmungslage doch sehr eingetrübt und das lässt sich auch in den Konjunkturzahlen ablesen. Die Auftragseingänge gehen zurück, allein im Januar hatten wir da ein Minus von 11% gegenüber dem Vormonat. Das ist schon erheblich. Auch die Vormonate waren im Vergleich zu den Vorjahresmonaten schlecht. Und die Erwartungen für die nächsten Monate sind leider auch nicht sehr gut, was sich im Geschäftsklimaindex abliest, sodass man sagen muss, die Stimmungslage ist nicht gut.
Woran liegt's?
Das liegt daran, dass die Kunden nicht so bestellen, wie wir das gerne hätten. Die Kundenbestellungen sehr volatil sind. Das heißt, eingeteilte Ware wird dann doch nicht so abgerufen. Am Ende wird nicht so viel ausgeliefert, wie vielleicht im Vorfeld avisiert wurde. Das ist sehr schwankend geworden. In manchen Bereichen, Abnehmerbereichen, doch durchaus auch Abkühlung von Bestellzahlen. Und das Ganze eben in einem Kostenumfeld, was nicht mehr so attraktiv ist. Ganz einfach gesagt, man muss steigende Kostenbelastungen auf weniger Teile umlegen. Und das macht nicht so viel Freude.
Ist das ein rein deutsches Problem? Also ich will jetzt gar nicht von Amerika oder China sprechen, aber schon mal innereuropäisch. Also stehen wir da besonders schlecht da?
Die letzten Zahlen haben gezeigt, dass die Auftragslage gerade in Deutschland im europäischen Vergleich auch zurück oder nachhinkt. Die Impulse sind hier nicht da. Wenn ich nach Frankreich zum Beispiel schaue, sehen wir andere Investitionen, anderes Investitionsverhalten. Wir haben andere Wachstumszahlen in den anderen Industrieländern in Europa. Wir haben auch immer noch andere, natürlich andere Wachstumszahlen in den USA und China. Wir in Deutschland haben eine ausgeprägte Wachstumsschwäche im Moment. Und das betrifft eben unsere Industrien auch, weil wir als klassische B2B-Industrie, die Vorleistungen erbringt für große Abnehmerindustrien, eben sofort getroffen werden von dieser Nachfrageschwäche. Und ja, man muss leider sagen, Deutschland ist Schlusslicht.
Wenn Sie sagen, dass wir, also die deutsche Industrie, schlecht dasteht, dann nehme ich mal schwer an, hat das ja nichts mit der Qualität der Produkte zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen, also angenommen, ich habe recht damit, welche Rahmenbedingungen stimmen denn jetzt hier im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel nicht? Also was veranlasst denn einen internationalen Investor in Frankreich zu investieren und nicht in Deutschland?
Ja, das kann man am Beispiel Frankreich eigentlich ganz gut aufzeigen. Unsere Kernprobleme in unserer Branche sind einmal Fachkräftemangel, zum zweiten hohe Energiekosten, zum dritten Bürokratiebelastung, zum vierten Infrastruktur. Wenn ich mir das Thema Fachkräftemangel im Vergleich zu Frankreich anschaue, sehe ich, dass in Frankreich dieses demografische Problem, was wir in Deutschland haben, in dieser ausgeprägten Lage nicht da ist. Ja? Ausländische Investoren gehen auch deshalb gerade nach Frankreich, weil sie mehr verfügbare Arbeitskräfte haben. Das wird auch vom Ausland her zunehmend als Problem in Deutschland gesehen. Deswegen investiert man dort weniger. Punkt 2, Energiekosten. Frankreich verfolgt da einen ganz anderen Ansatz, was die Energieversorgung angeht, und ist eben im Kostenvorteil. Das muss man einfach ganz klar sagen, für die produzierenden Unternehmen. Ich will jetzt nicht die gesamte Energieversorgung Frankreichs anschauen, gibt es auch Probleme, aber am Ende des Tages ist es so, dass es für die Energieverbraucher, und da sind wir haben ja zum Teil auch energieintensive Industrie bei uns, eben deutlich attraktiver ist. Drittens Bürokratie. Gut, Frankreich, ja, ist auch ein Teil Europas und ist auch nicht ganz ohne Bürokratie, aber wir haben es in Deutschland teilweise tatsächlich auf die Spitze getrieben. Und die Belastungen gerade für den produzierenden Mittelstand gehen in die Milliarden. Und das hat auch abschreckende Wirkung, gerade für Investitionen aus dem Ausland. Infrastruktur. Ich komme gerade aus Altena und habe dort festgestellt, dass dieser Ort zum Glück wieder erreichbar ist, nachdem er einige Zeit durch zwei Brückensperrungen gar nicht mehr für Lkw erreichbar war. Da muss mir dann mal einer sagen, wie man da produzieren soll, wenn man gar kein Vormaterial mehr bekommen kann. Also ein Beispiel für unsere bröckelnde Infrastruktur, die jedenfalls nach meinem Kenntnisstand in dem Land so ausgeprägt auch nicht ist. Also an diesen vier Beispielsthemen sieht man schon direkt, wo wir Hausaufgaben zu machen haben.
Sie haben ja in dem Zusammenhang die Kampagne Wir formen Fortschritt gestartet. Wen möchten Sie mit der Kampagne ansprechen und was erwarten Sie sich davon?
Ja, wir wollen die Politik damit ansprechen, zuallererst in Berlin. Erstmal noch nicht in Brüssel, aber in Berlin. Wir haben zwei Ziele. Wir wollen erst einmal aufzeigen, wo unser Beitrag, unser guter Beitrag für Gesellschaft, auch für Transformation ist. Ja, unsere Teile sind auch in allen neuen Technologien, die sich mit Klimaschutz befassen, von der Windkraftanlage bis zur Elektromobilität. Wir haben gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland und tragen damit maßgeblich zum Wohlstand bei. Und da wollen wir einfach zeigen, was wir überhaupt machen, weil wir als Stahl- und Metallverarbeitende Industrien das Problem haben, dass man nicht auf dem ersten Blick weiß, was wir überhaupt so tun. Und deswegen schaut man schnell über uns hinweg und übersieht uns, aber wir sind eigentlich in allen Produkten des täglichen Lebens vorhanden und leisten da wichtige Beiträge. Zum Zweiten wollen wir natürlich auch politische Botschaften an unsere Adressaten richten, gerade mit Blick auf die Standortbedingungen, die ich gerade in der Frage zuvor schon mal aufgerissen habe, um aufzuzeigen, wo wir schnell besser werden müssen, damit die Industrie insgesamt hier am Standort Deutschland auch eine Zukunft hat.
Welche Instrumente setzen Sie denn kommunikativ ein im Rahmen der Kampagne? Also wo haben Sie da die Schwerpunkte gesetzt?
Ja, wir haben verschiedene Instrumente. Wir haben natürlich eine Kampagnen-Webseite als Herzstück erstmal und daraus eben auf verschiedenen Kommunikationskanälen Formate entwickelt. Das betrifft einmal den Social-Media-Bereich. Da sind wir auch auf zwei Kanälen sehr erfolgreich, auf anderen nicht. Wir haben da auch gelernt in der Zeit, womit wir erfolgreich sein können und wo wir auch weniger erfolgreich sind. Wir haben aber auch klassische Kommunikationskanäle genutzt, wie beispielsweise das Schreiben aus Papier, was wir auch verschickt haben an Bundestagsabgeordnete oder Regierungsmitglieder, Beamte, und haben da auch eine große Zahl von Antworten darauf erhalten, und es ist zu vielen Kontakten, Gesprächen etc. gekommen. Also wir haben verschiedene Kommunikationsinstrumente genutzt und sind da nicht nur eingleisig unterwegs.
Ja, vielleicht direkt eine Rückfrage, weil ich könnte mir vorstellen, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Sie haben gesagt, zwei Social-Media-Kanäle haben funktioniert. Verraten Sie uns welche?
Ja, also bei uns war es so, dass LinkedIn und TikTok gut funktioniert hat und Facebook und X, vormals Twitter, nicht so gut.
Über LinkedIn sprechen Sie wahrscheinlich die Branche selbst an, Stakeholder der Branche, aber auch die Politik?
Wir haben festgestellt, auf LinkedIn sind viele Unternehmer der Branche. Vorwiegend muss man dann aber auch sagen, Geschäftsführer oder leitende Mitarbeiter. Politiker, stellen wir fest, wechseln dort auch hin, weil X nicht mehr so attraktiv ist aus verschiedenen Gründen, sodass wir da diese Zielgruppe erreichen. Bei TikTok ist es ein bisschen anders. Es ist ja mehr visuell und nicht so textlastig. Dort erreichen wir mehr Mitarbeiter auch aus Unternehmen.
Wie machen Sie das denn? Also was sind die Inhalte, die besonders gut funktionieren?
Bild ist natürlich wichtig. Also was wir machen, sind Bilder, also Aufnahmen von Unternehmern, Videos. Viele Unternehmer haben sich bereit erklärt, Statements abzugeben. Und diese Videos sind eben auf beiden Kanälen erhältlich und können dort angeschaut werden. Und manche von denen haben schon eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit erreicht. Dann haben wir darüber hinaus auch Produktbilder von unseren Produkten eingestellt mit kurzem Begleittext, wo wir erklären, was das ist. Bei manchen Sachen wie einer Anschnallgurt, Schnalle etc. kann man zwar erkennen, aber es gibt durchaus auch Teile, wo man nicht sofort den Einsatz erkennt. Beschreiben das und beschreiben auch die Rolle, die dieses Teil spielt und warum es wichtig ist, dass wir das auch hier machen. Auch da gibt es beispielsweise, fällt mir ein Bild einer Schraube, das durchaus viel geteilt und angeschaut wurde.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass die Beteiligung der Verbandsmitglieder oder der Unternehmer innerhalb ihrer Branche wichtig ist?
Ja, also nach unserer Erfahrung ist das das A und O. Ich würde niemanden oder keinem Verband empfehlen, das nur alles selbst zu machen und die eigenen Verbandsmitglieder, die Unternehmer nicht einzubinden. Das ist blutleer und, glaube ich, wird keinen so großen Erfolg haben. Der Erfolg kommt dann, wenn's authentisch ist und wenn Unternehmer sich auch nach vorne stellen, Videos machen, Botschaften bringen und Teil der Kampagne werden. Nur dann entfaltet das eine hohe Innenwirkung. Aber ich glaube auch in der Außenwirkung ist es dann viel stärker, wenn sich Unternehmer aktiv daran beteiligen. Das ist zwingende Voraussetzung nach meinem Dafürhalten.
Wie schwer war es denn, die Unternehmer vor die Kamera zu kriegen? Weil wir sind ja jetzt alle keine Hollywood-Profis, die meisten Unternehmer zumindest nicht. War das leicht?
Nicht immer. Also es gibt natürlich welche, die haben sofort Ja gesagt und das hat auch super geklappt. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die haben da eine gewisse Hemmschwelle. Das muss man einfach sagen. Man sollte mit niederschwelligen Angeboten da rangehen. Wir haben zum Beispiel auch kurzes Merkblatt verfasst, wie Handyvideos funktionieren. Da ist auch was gekommen. Da kann man ja dann auch nachbessern, schneiden und so weiter. Es muss nicht beim allerersten Wort alles perfekt sein. Man muss ein bisschen die Ängste nehmen und die auch mitnehmen. Wir haben in keinem Fall erlebt, dass ein Unternehmer, der ein Video oder ein Foto oder was auch immer gemacht hat, nachher die Freigabe nicht erteilt hätte, weil er damit selber nicht zufrieden war. Das ist nicht passiert. Wichtig ist nur, dass man sie einmal zu diesem Schritt bringt, sich irgendwo, ob es jetzt in der eigenen Firma ist, in einem Studio oder wo auch immer, vor eine Kamera, ob es eine Videokamera ist oder was Professionelleres, Handykamera meine ich, zu stellen, dann klappt es auch. Aber das sollte man, wie gesagt, auch tun, dass man die Unternehmer da mit nach vorne stellt, in die Verantwortung nimmt und Teil der Kampagne werden lässt.
Teil der Kampagne waren ja nicht nur Unternehmer, und das finde ich so das ja mit das Besondere auch daran. Wie ist denn die Kampagne insgesamt in den Unternehmen, aber jetzt nicht nur in den Geschäftsführungen, sondern auch bei den Mitarbeitern angekommen? Haben Sie da Feedback erhalten?
Ja, auch. Wir haben auch ein Video mit einem Betriebsrat gemacht, zum Beispiel. Das haben wir gesehen, ist auf TikTok recht viel angeschaut worden. Also auch da gibt es Menschen, Mitarbeitende, die sich das, das durchaus auch angeguckt haben und die Kampagne angeschaut haben, ja.
Und was sagen Ihre Mitglieder, also wie bewerten die Mitglieder die Kampagne bis jetzt? Ich meine, Sie haben ja gesagt, es hat zwei Funktionen. Zum einen der Weckruf in Richtung Berlin, zum anderen das Darstellen oder das Schlaglicht auf die Leistung Ihrer Branche werfen. Und sowas hört ja eigentlich auch nie auf. Wir sind ja jetzt seit einigen Monaten gemeinsam auch dran. Können Sie da so ein Zwischenfazit ziehen, wie das bei den Mitgliedern auch ankommt?
Die Mitglieder sind sehr froh und dankbar dafür, dass wir als Verband lauter geworden sind. Das war auch der Auftrag der Mitgliedschaft, an den Verband lauter zu werden und eine Kampagne zu fahren. Das hat etwas auch damit zu tun, wo wir am Eingang des Gespräches waren. Die konjunkturelle Entwicklung ist schlecht und die Rahmenbedingungen in Deutschland stimmen nicht mehr. Das heißt, nicht für alles, aber doch für einen großen Teil hat auch Politik Verantwortung. Und da besteht eben ein größeres Bedürfnis, mit der Politik zu kommunizieren, zum Beispiel eben auch durch eine Kampagne. Vielleicht hätten wir in einer Zeit, wo es konjunkturell gebrummt hat, diesen Auftrag so nicht bekommen. Jetzt haben wir ihn jedenfalls. Mit dem Mandat lauter zu werden, und das werden wir.
Sie haben eben selbst die Rahmenbedingungen angesprochen. Die sind ja jetzt nicht nur für Ihre Branche schlecht, sage ich mal. Wenn man ins Handelsblatt guckt, da äußern sich ja gerade viele Branchen- und Industrievertreter. Wie schätzen Sie das ein, dieses Kommunikationsumfeld? Also man könnte ja sagen, wenn alle ihr Statement rausgeben, wird es irgendwann sehr, sehr laut, und dann kann man sich sein eigenes auch sparen. Ist das für Sie jemals eine Option gewesen?
Nein, also unsere Mitglieder wollen, dass ihr Verband auch klar benennt, wo die Probleme sind. Dafür hat man einen Verband. Wenn man sagt, das brauchen wir nicht mehr, sagen ja 10 andere, dann kann man ja auch gleich sagen, brauchen wir gar keinen Verband. Es ist schon sehr wichtig, dass auch aus Sicht der deutschen Stahl- und Metallverarbeitung die Dinge benannt werden. Wenn das andere Verbände, im Übrigen ja auch unser Spitzenverband BDI, in dem wir organisiert sind, auch tun, umso besser. Aber gar nichts zu tun ist im Moment keine Option. Weil wenn der konjunkturelle Abschwung noch länger so weitergeht, man sich am Ende dann fragen muss, warum haben wir nichts getan? Und das müssen wir jetzt tun, um noch eine Trendwende zu erreichen.
Ja, Herr Fiedmeier, der WSM ist ja ein Wirtschaftsverband oder auch, synonym vielleicht zu verwenden, ein Verbändeverband. Das heißt, die Kampagne Wir formen Fortschritt wird ja quasi von 14 Einheiten getragen, den 13 Fachverbänden und Ihnen als Wirtschaftsverband. Jetzt kann man sich ja vorstellen, oder man kann zumindest mutmaßen, dass das ein abstimmungsmäßiges, ja, Höllenfeuer, darf ich jetzt nicht. Also dass das abstimmungsmäßig schwierig ist. Wie haben Sie das gehandelt, dass das funktioniert?
Ja, also das Höllenfeuer kennt jeder Verbandsgeschäftsführer. natürlich, man muss alle unter einen Hut bringen. Das gelingt nicht immer, ist auch nicht immer so einfach. Aber jetzt kann ich sagen, und das freut mich, dass wir hier bei der Kampagne innerhalb von einer Woche alle 13 Fachverbände unter einem Hut hatten und alle mitziehen. Das ist schön, aber eben auch der Tatsache geschuldet, dass jede einzelne Branche unter einem wirtschaftlichen Druck steht. Es gibt niemanden bei uns, dem diese konjunkturelle Entwicklung vollständig kalt lässt. Und deswegen steht die Kampagne auf einem ganz, ganz breiten Mandat aus allen Mitgliedsbranchen, und ich sag's mal flapsig, diesmal war es sehr einfach, alle unter einen Hut zu bekommen.
Das ist doch was. Und ich habe dahingehend noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserer beliebten Kategorie Last but not least kommen. Und zwar, wie sieht die Zukunft von Wir vom Fortschritt aus? Die Kampagne, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist ja nicht nur für den Moment ausgelegt und für die Herausforderungen, die gerade anstehen, sondern soll ja auch weiterleben. Wie haben Sie sich das vorgestellt?
Ja, wir haben ja nach der ersten Phase beschlossen, dass wir nochmal weitermachen. Für einen definierten Zeitraum. Also eine Kampagne hat immer einen Anfang und Ende. Mhm. Und wir haben uns überlegt, dass wir bis zur Europawahl, die ist ja Anfang Juni, respektive bis Ende Mai, dann bis zu diesem Zeitpunkt nochmal verlängern und nochmal stark rausgehen wollen und nochmal laut sein wollen. Dann wird Sommerpause sein, auch im politischen Berlin, auch in Brüssel wird man eine neue Kommission bilden und so weiter. Und das wird eben auch für uns erstmal eine gewisse Pause bedeuten. Ja, und im Herbst werden wir uns alle mal zusammensetzen im Verband wieder und die Karten legen. Und natürlich auch mit den Unternehmern zusammen und überlegen, was dann erforderlich ist. Und da müssen wir dann auch nochmal in die Kasse für gucken.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Last but not least.
Einer für alle. Last but not least.
Herr Fiedmeier, die beliebte Frage am Ende unseres Podcasts. Haben wir irgendwas vergessen, was wir ja noch besprechen sollten, weil es unsere Hörerinnen und Hörer interessieren kann? Also gibt es irgendein Thema, das Sie gerne noch ansprechen würden?
Ich würde alle ermuntern, auch laut zu werden und nicht zu sagen, wir tun jetzt nichts, weil es muss sich was ändern hier am Standort. Und da kann man durchaus neben den neuen Medien, den wir haben, auch nochmal die in Anführungsstrichen alten Medien nehmen. Unsere Erfahrung ist, dass man auch mit der klassischen Pressemitteilung noch Menschen erreicht, aber auch mit Briefaktionen. Also ich hatte ja schon erläutert, wir haben echte Briefe aus Papier an die Politik gesendet und haben allein aus der ersten Runde über 40 Gesprächsangebote aus Berlin bekommen und die arbeiten wir auch ab, beziehungsweise laden die auch in Mitgliedsunternehmen ein, wie auch immer. Und auch das hat sich gezeigt, dass auch die klassischen Medien oder Kommunikationsformen Erfolge bringen können. Und ja, ich würde jedem Verband empfehlen, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mit uns laut zu werden, weil wir glauben, es muss sich in diesem Land schnell was ändern. Weil sonst schreitet die Deindustrialisierung voran und das wollen wir nicht.
Das ist ein, wie ich finde, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Fiedmeier. Das war sehr, sehr spannend. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Infos zur Kampagne, zum Verband selbst, finden sich in den Shownotes, auch die Social-Media-Kanäle. Folgen Sie gerne und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Herr Fiedmeier.
Danke Ihnen.
Einer für alle. Ein Rheinland-Relations-Podcast in Kooperation mit dem Media V Awards.